Hallo ihr Lieben, heute habe ich Heidrun Hurst zu Besuch. Sie hat die Reihe um die Kräutersammlerin Johanna geschrieben. Und zwar ist das einmal die Kräutersammlerin und einmal die Kräutersammlerin und der junge Flößer. Das ist ganz frisch erschienen im Oktober. Beide sind im Emmons Verlag erschienen. Das sind natürlich nicht die einzigen Bücher von ihr, aber das sind die über die wir jetzt sprechen möchten. Ja, hallo Heidrun, wie geht's dir?
Hallo Nadine, freut mich, dass ich heute bei dir sein darf. Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch.
Ja, mir geht's auch gut. Ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat.
Ja.
Irgendwie ist im Moment immer ein bisschen der Wurm drin. Dann erzähl doch mal den Inhalt deiner Reihe.
Ja, die Kräutersammlerin und die Kräutersammlerin und der junge Flößer sind historische Krimis. In ihnen geht es um die Heilerin Johanna und den Flößer Lukas, die jedes Mal einem Verbrechen auf der Spur sind. Beide leben in Schiltach im Schwarzwald, einem idyllischen Ort, der im 14. Jahrhundert so etwas wie eine mittelalterliche Autobahnraststätte war. Händler, die vom Kinzigtal kommen, ins Neckartal, zum Beispiel nach Rottweil wollten, mussten die Höhen überqueren. Und das geschah in Schiltach an der engsten Stelle des Gebirges. Hier befand sich alles, was zur Versorgung Reisender notwendig war. In den Gaststätten konnte man Ochsen und Pferde mieten, die den Aufstieg gewohnt waren. Es war also eine Menge los. Auch die Flößerei entwickelte sich zu einem neuen, aufstrebenden Gewerbe, das immer mehr an Bedeutung gewann. Und so geht es in diesem Buch nicht nur um den jeweiligen Kriminalfall, auch das Leben von Johanna und Lukas wird erzählt. Und wir werfen auch immer wieder einen Blick auf ihre Tätigkeiten als Heilerin und Flößer. Die gesellschaftlichen Zwänge, denen sie unterworfen waren, und der Zwiespalt zwischen Glaube und Aberglaube in der Gesellschaft.
Ja, das hat mir total gut gefallen, kann ich dir sagen, dass man so viel über die Leute aus der Zeit erfahren hat. Nicht nur, was so die Gebräuche und so angeht, sondern tatsächlich auch die Sache, dass die, ja, was die Leute voneinander erwarten. Das war total interessant.
Schön, das freut mich.
Deine Hauptcharaktere, zumindest im zweiten Teil, sind ja Johanna und Lukas. Erzähl doch mal über die beiden was.
Also die kommen in beiden Teilen vor. Johanna ist eine junge Heilerin, die in Bezug auf Verbrechen gerne ihre Nase in Dinge steckt, die sie nichts angehen. Das Heilen ist für sie eine Berufung, der sie mit Leidenschaft nachgeht und sie probiert auch immer wieder was Neues aus und überlegt, was sie mit dem, was sie zur Verfügung hat, erreichen könnte. Und Lukas ist ein junger, gutmütiger Flößer, der hoffnungslos in Johanna verliebt ist und so einiges tut, um ihr zu gefallen. Da Johanna aber auch über ein scharfes Mundwerk verfügt und zudem Bindungsängste hat, hat er es nicht immer leicht mit ihr.
Das stimmt, das war ganz schön nervenaufreibend, auch für mich.
Ja, so soll es ja sein.
Ja, das stimmt. Und wer ist dein Lieblingscharakter?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich mag eigentlich die meisten Charaktere, über die ich schreibe. Es steckt auch in fast jedem so ein bisschen was von mir drin. So dass ich das gar nicht so genau sagen kann. Also was mir sehr viel Freude gemacht hat, war zum Beispiel das Wolfsmädchen, das auch da drin vorkommt und seine ganz eigene Geschichte hat, und auch der besondere Junge, der jetzt da im zweiten Teil dann noch ja hinzukommt, den finde ich auch sehr interessant.
Also fällt mir zu dem Wolfsmädchen ein, ist ihre Geschichte im ersten Teil erklärt oder kommt das irgendwann noch? Ich habe ja jetzt nur den zweiten Teil gelesen.
Ja, also das wird im ersten Teil ausführlich behandelt.
Ah, okay.
Ist ein Teil des Buches, auch der Geschichte.
Ah, okay. Ja, den habe ich ja schon hier liegen. Den habe ich ja von dir bekommen. Danke nochmal.
Gerne.
Und warum hast du genau dieses Buch oder diese beiden Bücher geschrieben aus der Reihe?
Ja, also der Schwarzwald, also ich wohne im Oberrheintal und der Schwarzwald, der liegt mir ja quasi zu Füßen und so ist das auch ein Stück Heimat für mich, das Ganze. Und dann ist Schiltach schon ein Ort, der sehr schön ist und auch durch die Flößerei wieder mit meinem Nachbarort verbunden ist. Und so bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, da mal was drüber zu schreiben.
Okay. Und wie hast du den ganzen Inhalt recherchiert. Das ist ja, wann spielt das, 1300 irgendwas? Das kann man ja noch nicht mal irgendwie, keine Ahnung, jemanden fragen oder so.
Ja, doch, man kann durchaus Leute fragen. Also ich habe mich da an einen Ortshistoriker gewandt, der mich dann durch die Stadt geführt hat und mir sehr vieles erklärt hat, auch zur Flößerei und eben zur Geschichte Schiltachs. Der hat mich dann auch mit Büchern noch eingedeckt, denn also das ist wirklich auch schon recht gut dokumentiert gewesen, was sich da abgespielt hat in früherer Zeit. Dann gibt es verschiedene Museen, die man da besuchen sollte und die auch so einen Einblick geben in die Flößerei und in die Geschichte der Stadt. Ja, das war es eigentlich so, was ich mir angeschaut habe. Und ja, dann habe ich auch noch im Internet recherchiert. Da gab es auch noch so historische Aufsätze, die ich mir dann angesehen habe, gerade für den zweiten Teil jetzt.
Okay. Hast du das eigentlich auch, wenn du im Museum bist und so alte Sachen siehst, irgendwelche, keine Ahnung, was sie da ausgebuddelt haben, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass Menschen tatsächlich das genutzt haben? Also ich bin immer so ein bisschen... Ich denke, das kann doch gar nicht sein. Ich kriege das nicht in meinen Kopf rein, dass es tatsächlich echte Menschen benutzt haben, die es jetzt nicht mehr gibt.
Doch, das kann ich, glaube ich, sehr gut. Also es fängt dann auch so in mir zu arbeiten an, ja, wie man das dann benutzen könnte oder wie ich das für meine Geschichten einfach dann benutzen könnte. Also ich glaube, ich kann das sehr gut. Ja, das ist einfach meine Fantasie, die da auch mitspielt.
Okay. Deine anderen Bücher, ich habe jetzt vorhin nochmal auf die Homepage geguckt und habe das völlig vergessen. Das sind ja auch alles historische Bücher, ne?
Ja.
Kannst du mir das Oberthema vielleicht nochmal sagen?
Also es gibt noch eine weitere Reihe historischer Krimis, die spielen in Straßburg. Da geht es um eine ehemalige Klosterschülerin und einen Henker. Da wird auch dann der Beruf des Henkers ausführlich beleuchtet. Dann gibt es noch zwei Wikinger-Romane, die jetzt so ein bisschen aus der Reihe fallen, die jetzt aber auch wieder neu veröffentlicht werden. Und dann gibt es noch die Rheintal-Saga, die eben auch hier in meiner Heimat, auch in meinem Dorf spielt und sich mit dem Schicksal zweier Geschwister im Dreißigjährigen Krieg befasst.
Ja, die Reihe ist mir direkt ins Auge gesprungen. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal näher gucken, glaube ich.
Ja, die ist jetzt auch nochmal, also zum zweiten Mal ganz neu aufgelegt worden, was mich sehr gefreut hat, dass auch so meine alten Bücher jetzt nochmal gewürdigt werden.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Seit wann schreibst du?
Seit 2005.
Okay. Und was schreibst du gerade?
Das wird jetzt noch nicht verraten.
Oh nein! Naja, ich muss ja auch noch ein bisschen aufholen, ne?
Muss noch geheim bleiben. Ja.
Oh, schade. Naja, gut. Kannst du mir einen Funfact über dich verraten?
Ja, es gibt eigentlich zwei Sachen, die mir jetzt dazu einfallen. Zum einen habe ich Höhenangst. Ist nicht gerade so geschickt, wenn man also Krimis über den Schwarzwald schreibt. Mhm. Aber Schiltach war da sehr gnädig zu mir. Also das war jetzt dann durchaus noch für mich begehbar und war alles gut. Und zum anderen sehe ich so harmlos aus und habe auch so eine harmlose Stimme, dass man mir das eigentlich gar nicht zutraut, dass ich spannende Dinge schreiben kann, die auch so wie jetzt gerade in dem zweiten Teil der Kräutersammlerin auch leicht schaurig sein können. Das verblüfft mich immer wieder, aber das ist so.
Wir haben eine Gemeinsamkeit. Ich sehe ja auch harmlos aus und meine Stimme ist auch harmlos. Vielleicht schreibe ich ja auch mal demnächst solche Krimis.
Wer weiß.
Du hast recht, da war eine Szene drin, die ich wirklich so ein bisschen, naja, gruselig fand. Ich hatte dich ja vorher noch nie gesehen und noch nie gehört, deswegen kann ich das jetzt nicht bestätigen. Ich fand es schön, dass du da warst und dass wir es endlich geschafft haben nach zwei Versuchen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend.
Das wünsche ich dir auch und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Ja, ihr Lieben, ich habe, wie ich vorhin schon gesagt habe, nur den zweiten Teil bisher gelesen. Der hat mir richtig gut gefallen. Der kommt ein bisschen gemächlich daher, aber inhaltlich ist der wirklich super interessant und der Fall ist auch gut. Und na, den ersten Teil werde ich dann nachgelagert lesen. Dann werdet ihr irgendwann mal meine Rezension sehen. Ja, lest einfach die Leseprobe und dann werdet ihr schon wissen, ob ihr es mögt oder nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
Ich lese aus Die Kräutersammlerin und der junge Flößer und hier von den Prolog, dessen Handlung Johanna noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Ein schwerer, grauer Himmel öffnete sich über Johanna, als sie auf die Lichtung des Bergwaldes trat. Die knorrigen Äste der uralten Bäume waren mit Schnee bedeckt, der so leicht und warm wie die Daunenfedern einer Gans aussah, obwohl er diesem Vergleich nicht standhalten konnte. Dichte Wolken gebaren ein weites Meer aus weißen Flocken. Flüsternd rieselten sie herab, legten sich in die Spuren, die Johanna auf der freien Fläche hinterließ. Ein ungutes Gefühl stieg in ihr auf. Es war nicht das richtige Wetter, um sich hier oben herumzutreiben. Dennoch hatte sie es getan. Hoffentlich hört es bald wieder auf. Ich will keine einzige Nacht hier verbringen. Sie blinzelte die feuchten Tröpfchen fort, die an ihren dunklen Wimpern klebten. Ein Ast, der unter der drückenden Schneelast ächzte, knackte in der winterlichen Stille. Außer ihrem keuchenden Atem und dem gelegentlichen Krächzen der Raben vernahm sie keinen Laut. Hier oben war es so einsam, als befände man sich auf dem Grund eines tiefen Sees, dessen gefrorene Eisdecke alles Leben in sich einschloss. Der Weg war nicht nur beschwerlich gewesen, er hatte sie auch ein gutes Stück von Schiltach weggeführt. Doch nun lag das kleine Bauernhaus vor ihr. Wie ein geducktes Reh stand es am Rand der Lichtung, fast verschmolzen mit der Bergkuppe hinter ihm. Kräuselnder Rauch durchbrach die dicke weiße Decke auf dem weit nach unten gezogenen Dach. An der Giebelseite stach das Holz der Wände dunkel und feucht darunter hervor. Die Läden hatte man zum Schutz gegen die Kälte verschlossen. Mit tauben Fingern klopfte Johanna an die Tür und freute sich auf die Wärme des Feuers, das sie drinnen erwartete. »Wer ist da?« erklang die zittrige Stimme der Hausherrin. »Ich bin's, Johanna. Deine Tochter hat nach mir geschickt. Komm herein.« Warme, abgestandene Luft mit einem Aroma aus feuchter Wolle und Rauch schlug Johanna entgegen, als sie der Aufforderung nachkam. Ein leises Flattern fuhr durch ihren Magen, streifte sie wie die Erinnerung an eine Nachtmahr nach dem Erwachen. Sie kannte es von früheren Besuchen. Angestrengt schluckte sie. Die Düsternis des Raumes ließ sie kaum etwas erkennen. Niemand kam, um sie zu begrüßen. Ihre Augen wanderten umher und entdeckten den Umriss einer weiblichen Gestalt, die sich vor dem Herdfeuer die Hände wärmte. »Gott zum Gruße, Gertrud, was fehlt dir?« Eigentlich hatte Johanna damit gerechnet, die Frau krank da niederliegend auf ihrem Lager anzutreffen. Ihre Tochter war nicht sehr gesprächig gewesen, und so hatte sie vorsorglich die Dinge in ihren Beutel getan, die ihr sinnvoll erschienen. »Ist es wieder geschehen?« Johanna schluckte den Kloß hinunter, der sich in ihrem Hals zu bilden begann. Gertrud sagte nichts, wandte ihr nur schweigend das Gesicht zu. Mit der zunehmenden Schärfe ihrer Augen, die sich an das dämmerige Licht gewöhnten, erkannte Johanna die geschwollenen Gesichtszüge der Frau, die sie voller Wehmut ansah. »Du lieber Himmel, hat er dir das angetan?« Gertruds Blick war nüchtern. »Wer denn sonst?« »Schon wieder?« Es war mehr eine Feststellung als eine Frage. Johanna kannte Etzels Brutalität, mit der er Frau und Tochter zu demütigen pflegte. In letzter Zeit schien sich die überwältigende Art seiner Zuwendung allerdings zu häufen. Wiederholt hatte sie einen gebrochenen Knochen richten und Salbe für die Striemen herstellen müssen, die seine Schläge hinterlassen hatten. Hier oben war er der unangefochtene Herrscher seiner Familie, und niemand störte ihn bei dem, was er für richtig hielt. »Wo ist er jetzt?« fragte sie, während ein pelziger Schauder ihren Rücken hinaufkroch, als ob eine fette Ratte zwischen ihren Schultern säße. »Fort, Holz machen«, nachdem er einen Teil seiner Wut an mir ausgelassen hatte. »Vermutlich wird er erst wiederkommen, wenn die Nacht anbricht.« Johanna atmete leise auf. »Und deine Tochter?« »Ist im Stall bei den Tieren.« Die Familie hielt ein paar Kühe, einen Zug Ochsen und eine Herde der anspruchsloseren Ziegen. Gertrud und ihre Tochter Martha, ein Mädchen von 14 Jahren, kümmerten sich um sie, während Etzel für die Holzwirtschaft zuständig war. Sie verrichteten die Stallarbeit, trieben die Tiere im Sommer auf die Weiden, holten das Heu für den Winter ein, molken und stellten Käse her. Ab und an kamen sie in der warmen Jahreszeit ins Städtle, wie die Schiltacher ihre kleine Stadt liebevoll zu nennen pflegten, und verkauften ihn dort. Auch den Garten mit Gemüse, etwas Obst und Kräutern bestellten sie. Ihre abgelegene Lage zwang sie, das meiste, was sie aßen, selbst anzubauen. Nur das Korn gedieh hier oben nicht. An und für sich wäre es ein gutes Leben. Doch die Umstände schienen nicht nur für das Getreide eine Herausforderung zu sein. Einen Knecht oder eine Magd gab es schon lange nicht mehr. Sie waren samt und sonders davongelaufen, nachdem sie die ungezügelte Wut ihres Herrn kennengelernt hatten. Johanna trat näher und begutachtete Gertruds Gesicht. »Deine Nase ist gebrochen.« Die Frau seufzte. »Ich weiß. Kannst du sie richten?« »Ich werde es versuchen. Setz dich neben das Feuer. Dort ist das Licht am besten.« Johanna legte ihren Mantel ab und schüttelte die feuchten, goldbraunen Locken aus. Behutsam strich sie mit den Fingern über Kiefer, Jochbeine und Stirn der etwa 30-jährigen Frau. Das Tuch, unter dem sie ihr schönes, volles Haar verbarg, ließ die geschwollenen Verfärbungen deutlich hervortreten. Die Knochen darunter fühlten sich beruhigend fest an. Gertruds Oberlippe war aufgeplatzt. Johanna entdeckte das Fehlen eines Schneidezahns, der vermutlich Etzels Faust zum Opfer gefallen war. Die Nase hatte es ebenfalls arg erwischt. Trotz der Schwellung erkannte sie deutlich den Vorsprung, der sie verunzierte. Außerdem stand sie ein wenig schief. Gertrud zuckte mit einem schmerzerfüllten Zischen zurück, als Johanna mit den Fingerkuppen die scharfe Kante des Bruchs ertastete. So blieb ihr nichts anderes übrig, als unverhofft an der Nasenspitze zu ziehen, bis ein leises Knirschen ertönte. Gertrud schrie auf. Sie konnte es ihr nicht verdenken. »Schon gut, nun ist alles an seinem richtigen Platz«, sagte sie, während ihre Finger noch einmal flugs über das Nasenbein huschten. »Bald wirst du wieder so hübsch sein wie zuvor, auch wenn dies in ihrem derzeitigen Zustand kaum vorstellbar war.« »Das wird mir nichts nützen«, näselte Gertrud. Resigniert senkte sie den Kopf. Johanna fühlte, wie heiße Wut in ihr aufstieg. »Du solltest ihn verlassen«, zischte sie. »Nimm deine Tochter und lauf davon.« »Und was käme dabei heraus?« Gertruds Stimme klang schroff. »Abgesehen davon, dass er uns überall finden wird, von was sollen wir leben?« Johanna kannte Gertruds Bedenken. Für sie ging es lediglich darum, zwischen zwei Übeln zu wählen, wobei das Größere ihrer Ansicht nach immer noch Etzel war. »Wenn du hier bleibst, schlägt er dich eines Tages tot.« In diesem Moment quietschten die Angeln der Haustür. Der Schneefall hatte aufgehört und die Sonne lugte schüchtern zwischen einem Spalt in den Wolken hervor. In der unerwarteten Helligkeit, die das blendende Weiß reflektierte, zeichnete sich Etzels kräftige Gestalt im Rahmen ab. Doch es war der Ausdruck in seinem Gesicht, der Johannas Herz stocken ließ. Er war immer noch wütend wie ein Bär, den man aus dem Winterschlaf geweckt hatte, und nicht weniger imposant. Das Blut schoss in ihre Glieder. Jede Faser ihres Körpers drängte sie zur Flucht. »Was hat dieses Weib hier zu schaffen?« Der Hühner warf Johanna einen vernichtenden Blick zu. Mit jedem Schritt, mit dem er die Distanz zwischen ihm und den beiden Frauen verringerte, wurde er zorniger. »Habe ich dir nicht gesagt, dass du dein Maul halten sollst? Dass es niemanden etwas angeht, was in meinen eigenen vier Wänden geschieht? Was ist es, das dich einfach nicht gehorchen lässt? Bist du dumm oder taub?« Sein tiefer Bass hallte bedrohlich durch den Raum. »Sie hat nur nach der Hilfe verlangt, die sie benötigt.« Mutig trat Johanna zwischen ihn und Gertrud, obwohl sie am ganzen Leib zitterte. Etzels Antwort bestand aus einer Bewegung seines Arms, mit der er sie wie eine Schmeißfliege zur Seite wischte. Sie prallte mit dem Rücken so heftig gegen die Wand, dass das langstielige Kochgeschirr schepperte, das dort an mehreren Haken hing. Den Schmerz, den das harte Eisen verursachte, spürte sie kaum. Atemlos beobachtete sie, wie Etzel über seinem Weib aufragte und erneut auf sie eindrosch. Wenigstens schlug er ihr dieses Mal nicht ins Gesicht. Doch es waren nicht nur die brutalen Schläge, die auf Gertrud niedergingen. Es war die Demütigung, die Johannas Blut zum Kochen brachte. Blind vor Zorn griff sie nach hinten, eine schiere Wut auf alle Männer, die ihre Frauen mit gefühlloser Härte zu beherrschen versuchten, schoss durch ihre Adern. Und sie hatte, weiß Gott, schon genug gesehen. Im Nu hatte Johanna eine langstielige Pfanne in der Hand. Mit dem Schrei einer Kriegerin sprang sie vor und schlug das harte Eisen auf Etzels Schädel, der ihr immer noch den Rücken zudrehte. Der bullige Mann hielt abrupt inne. Sein Kopf drehte sich in ihre Richtung und ein erstaunter Blick traf sie. Er schien vergessen zu haben, was ihn in Rage gebracht hatte, was seinen Körper auf den Beinen hielt. Seine Knie gaben nach. Dann brach er zusammen. Dies und der spitze Aufschrei in ihrem Rücken brachten Johanna zur Besinnung. Er stammte von Martha, die den Aufruhr im Stall gehört haben musste. Die Pfanne glitt aus Johannas Hand. »Du lieber Gott, was habe ich getan?« Rasch beugte sie sich über den Verletzten. Schlaff und ohnmächtig lag er auf den Dielen. Blut troff aus einer Wunde an seinem Hinterkopf, doch er atmete in gleichmäßigen Zügen. »Er lebt«, hauchte sie erleichtert. Gertrud stand wie versteinert da. Johannas Worte ließen sie aus ihrer Starre erwachen. Nach einem Moment des Nachdenkens ergriff sie den Pfannenstiel. Ihre geschwollenen Lippen pressten sich trotz des Risses entschlossen zusammen. Sie schien die Pein nicht zu spüren. Stattdessen holte sie aus und schmetterte das schwere Kochgerät mit einem wuchtigen Schlag auf Etzels Kopf. Johannas Herz tat einen erschrockenen Satz. »Was tust du?« Sie merkte nicht, dass sie schrie. Ihre Stimme überschlug sich vor Entsetzen. Gertrud hörte sie nicht. Noch einmal schlug sie kräftig zu. Ihr zerschlagenes Gesicht verzerrte sich zu einer wütenden Grimasse. Martha kam zögernd näher. Wortlos nahm sie die Pfanne aus der Hand ihrer Mutter. Ein stummes Einverständnis lag in den Augen der beiden. Ihr schlanker Körper streckte sich und versetzte dem Mann, der sie gezeugt hatte, einen letzten, gnadenlosen Hieb. Johannas Kiefer klappte nach unten. »Das könnt ihr nicht machen«, flüsterte sie. »Ihr bringt ihn um.« »Er ist bereits tot«, stellte Martha fest. Ihr Fuß stieß in die Seite ihres Vaters, der all seiner Kraft beraubt auf dem Boden lag. Johanna erkannte, dass sie recht hatte. Etzels Augen starrten blicklos ins Leere. Sein Hinterkopf war eine unförmige Masse, und das Blut, das aus ihm herausströmte, schwoll zu einer beängstigend großen Pfütze an. Mit einem Mal wirkte er alles andere als gefährlich. »Was habt ihr getan?« krächzte Johanna. Sie konnte es nicht fassen. Fast glaubte sie zu träumen, doch nichts erlöste sie von der grauenvollen Wirklichkeit. »Du hast damit angefangen«, verteidigte sich Gertrud. »Erinnere dich an den Rat, den du mir erteilt hast. Es war der einzige Weg, uns von seiner Tyrannei zu befreien.« »Aber ich wollte ihn nicht töten.« »Was hat mich nur zu diesem Irrsinn getrieben?« tönte es in ihr. Im Grunde wusste sie es ganz genau. Es war die Ungerechtigkeit dieser Welt, die sie erzürnte. Das abgrundtiefe Unrecht, das sich viel zu oft gegen das weibliche Geschlecht richtete. Dennoch hätte sie Edsel niemals vorsätzlich umgebracht, auch wenn sie zugeben musste, dass sie für einen kurzen Moment die Kontrolle verloren hatte. Ihr wart es!« Anklagend hob Johanna den Finger. »Ihr habt ein fürchterliches Verbrechen begangen.« »Wer weiß schon, welcher Streich tödlich gewesen ist«, stellte Gertrud mit kalter Stimme fest. »Vielleicht genügte bereits der erste, um ihm das Licht auszublasen.« »Danach hat er noch gelebt«, flüsterte Johanna. »Für wie lange?« »Kannst du beschwören, dass er nicht daran gestorben wäre? Womöglich nach einem qualvollen Siechtum, das ihm auf diese Weise erspart geblieben ist?« Johanna schluckte hart. Ihr ganzer Körper fühlte sich taub an. Die Gedanken wirbelten durch ihren Kopf wie Herbstlaub im Wind. Eine unendliche Schwere erfüllte ihre Brust. Alles in ihr schrie danach, diesem unglückseligen Ort zu entfliehen. Gertrud stemmte die Hände in ihre Hüften. »Du bist genauso schuldig wie wir«, erklärte sie. »Falls du vorhast, uns zu verraten und der Schlinge des Henkers zu übergeben, wirst du ebenfalls hängen. Es wird keine da sein, die für dich spricht.« Ein kleines Lächeln umspielte ihre Lippen. »Doch du musst dich nicht ängstigen. Niemand wird von Edsels Tod erfahren. Und du wirst uns helfen, ihn zu beseitigen.« Johanna wusste, was das bedeutete. Der Pakt war besiegelt. Falls jemals herauskäme, was sich in dem Bauernhaus abgespielt hatte, würden sie alle die Verantwortung dafür tragen.